Lektion Nummer 8, Nehemia und Esther, Wiederherstellung und Schutz. Sehr interessante Bücher. Jetzt zurück aus dem Urlaub. Lasst uns mal zusammen diesen Vers Nehemia 6, 15 und folgendes zusammenlesen. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Nehemia 6, 15 und folgendes. Schön. Sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Ganz wichtiges Wort. Gestern waren wir in dieser Versammlung und der Pastor Nils, er hat ein tolles Wort gegeben über König David, als er noch nicht König war und Goliath entgegen oder bekämpft hat. Und er hat gesagt, ich bekämpfe dir, damit du siehst, dass Israel einen Gott hat. Halleluja. Damit du siehst, dass Israel in Israel ein Gott ist. Ne? Ein tolles Wort. Und genau auch dieses, sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Ganz wichtig. Nehemia, auf der nächsten Seite. Nehemia. Erster Abschnitt, ein bisschen Vorgeschichte. Im Jahr 538 vor Christus, das heißt 90 Jahre vor Nehemias Werk, erlaubte Kyrus, dass Zerubabel fast 50.000 Menschen zurück nach Jerusalem führte. Dieser und die Propheten Haggai und Zacharia ermunterten das Volk, den Tempel wieder aufzubauen, nach 22 Jahren fertiggestellt wurde. Na, hier ein bisschen Vorgeschichte. Was geschah vorher? Gut, jetzt Nehemia. Nehemia arbeitete als Mundschenk des persischen Kaisers Artaxerxes I. Ich kann diesen ganzen Namen nicht merken, Kyrus, Artaxerxes etc., aber die klingen so eigenartig. Der regierte von 464 bis 424 vor Christus. Dies war ein wichtiger Vertrauensposten, Mundschenk. Ne? Mundschenk war ein wichtiger Posten, könnt ihr euch vorstellen, dass die früheren Könige sehr angefeindet waren. Die hatten viele Konkurrenten, viele, die ihre Position wollten. Manchmal oder sehr oft sogar von der eigenen Familie, die Kinder oder die Cousin oder Onkel etc. wollen ihre Position. Und eine Methode, sehr gebrauchte Methode, war das Vergiften. Und darum war es total wichtig, dass jemand jedes Mal, wenn der König jetzt einen Schluck Wein getrunken hat, dann das auch gekostet hat im Voraus, um das nachzuprüfen. Er war auch sehr gefährlicher Posten, muss man auch dazu sagen. Aber ein wichtiger Posten, ein Vertrauensposten. Und darum hatte er auch die Möglichkeit, mit dem König zu sprechen, weil er so nahe am König war. Und Folge dieser Beziehung wurde Nehemia Gouverneur der Provinz Jerusalem nominiert und er organisierte die Wiederherstellung der Mauern. Was in 90 Jahren nicht gemacht wurde, schaffte das Volk unter Einleitung Nehemia in weniger als 2 Monate. Ja, das heißt, wir müssen hier den Hintergedanke haben, der Tempel wurde schon aufgebaut, wieder aufgebaut, vielleicht nicht so schön wie vorher, aber er wurde aufgebaut, aber die ganze Stadt war noch unbeschützt. Die ganzen Mauern waren noch zugrunde und das ist wirklich ein Riesenwerk, die ganzen Mauern einer Stadt in 2 Monate wiederherzustellen. Das ist eine Kunst der Organisation. Wie konnte er das Volk zuerst ermuntern, überzeugen und sagen, Leute, lasst uns das machen. Ne? Die Leute haben das schon 90 Jahre lang versucht, ohne Erfolg. Und dann kommt Nehemia und sagt, Leute, das werden wir jetzt schaffen. Ne? Wahrscheinlich haben viele gesagt, nee, das schaffen wir nicht etc. Aber er hat es tatsächlich geschafft, das Volk zu überzeugen. Und es gab viele Feinde, es gab die Völker um sie herum, die wollten nicht, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Warum auch immer, ja, weil diese Völker auch ihre Politik betrieben haben, ne, wie heute. Ne? Jede Partei will nicht, dass die andere Partei die stärkere wird. Und auch zu jener Zeit, die ganzen Völker, die haben gesehen, oh, wenn jetzt die Juden wieder stark werden, ne, dann ist es eine Gefahr für uns. Ne? Das heißt, die haben alles versucht, dass es nicht klappt. Und die haben es gewusst. Und Nehemia musste den Leuten erklären, ja, wie werden wir das dann schaffen, wenn alle uns es verhindern wollen, alle Völker um sie herum. Und er hat das organisiert, dass einer die Arbeit des anderen geschützt hat mit Waffen. Während einer gearbeitet hat, hat der andere aufgesehen, geschaut. Und so haben sie sich immer ausgetauscht und in verschiedenen Bereiche gleichzeitig gearbeitet, Abschnitte, verschiedene Abschnitte. Er hat das geteilt, Abschnitt A, B, C, D, E, F oder so weiter. Verschiedene Abschnitte, die dann gleichzeitig, ne, weil vielleicht hat man früher versucht, hier am Anfang anzufangen und dann weitergehen bis zum Ende. Und dann hat es so lange gedauert. Und er hat gesagt, nee, wir werden das alles gleichzeitig machen. Wir werden in verschiedenen Baustellen gleichzeitig arbeiten. Und er hat das alles so gut organisiert. In 52 Tagen haben sie das geschafft. Das war eine große Erleichterung, als das fertig war. Und der Tempel war wieder aufgebaut und jetzt auch die Mauern aufgebaut. Aber eine andere Sache war noch nicht aufgebaut. Der Glaube. Der Glaube, das heißt, weil die Leute da wohnten, okay, wohnten in Jerusalem, hatten dann ein Stück Tempel, sagt man so, ne, ein Ersatztempel, weil dieser Tempel war nicht schön, aber die hatten irgendwas, aber sie waren nicht sehr geistlich. Ne? Und Nehemia geht hin und sagt, Leute, die Geistlichkeit muss wiederhergestellt werden, weil die umliegenden Völker ihren Einfluss hatten. Die Sitten verderben und die Götzen wurden gedient, etc. Gut, Zusammenfassung. Kapitel 1 bis 2, Nehemias Entscheidung und Rückkehr nach Jerusalem. Er untersucht die Lage, bevor er mit dem Volk über Wiederaufbau redet. Ne? Hier sehen wir die Intelligenz von Nehemias, der ist nicht im ersten Tag hingegangen und gesagt, Leute, wir bauen das auf. Aber er hat zuerst mal geschaut, zuerst geplant, mental, ne? So wie wir das machen. Ich mache das auch sehr oft, wenn ich irgendein Projekt habe, dann gehe ich mal zuerst mal laufen und lasse das durch den Kopf gehen und denke die verschiedenen Aspekte der Sache, bis ich dann irgendwie eine Methode entwickle in meinem Kopf, wie ich das dann lösen kann. So ungefähr hat er es auch gemacht, ne? Zuerst mal geschaut, alles geguckt, sehen, welche Materialien zur Verfügung stehen und wie viele Leute da leben etc. und wie viele Waffen es gibt und wie viele Werkzeuge es gibt und so weiter, bis er dann zu einer Methode, zu einem System entwickelt hat. Kapitel 3, Unterstützung des Volkes und Nehemias Organisation. Kapitel 4 bis 6, die Herausforderungen und ihre Überwindung, externe Angriffe und interne Konflikte. Und so konnte das Werk in nur 52 Tagen fertiggestellt werden. Kapitel 7, Namen der Familien, die 90 Jahre zuvor zurückgekehrt waren. Kapitel 1 bis 10, geistliche Erneuerung unter Esdra und Nehemia. Das Volk wird zur Heiligung gerufen. Es soll sich den Bräuchen und Götzen der umliegenden Völker distanzieren. Kapitel 11 bis 12, Jerusalems Bevölkerung und Weihung der Mauer. Kapitel 13, konkrete Maßnahmen, um das Volk zu heiligen. Interessant, dass hier das Wort Heiligen oder Heiligung öfter vorkommt. Es geht um das Geistliche, das Volk wieder Gott suchte, dass das Volk sich von der Sünde absagte, distanzierte von Götzendienst etc., sich wieder konzentrierte an das Wort Gottes und zu den Gottesdiensten kommten und zu den Tempel wirklich kommten und da die Predigten von den Priestern und den Propheten hörten. Okay, Wortschatz. Nehemia benutzt diese Worte nicht. Wir sollten sie aber kennen, die jetzt in Bezug zum Nehemia-Buch stehen. Das heißt, ich habe dieses Wort nicht hier willkürlich hier ausgesucht, sondern es hat wirklich mit diesem Buch zu tun. Zerstreuen oder Diaspora. Wolfgang und Tatjana, würdet ihr dieses Wort oder diese Worte finden? Ich weiß nicht, ob das jetzt zusammen, ich denke, das ist ein und das Gleiche. Zerstreuen oder Diaspora. Bis ich das finde. Nicht in Nehemia, das ist im Ende, am Ende da in diesen Sach- und Worterklärungen. Kannst du dann ein Kugelschreiber mir besorgen, bitte? Ich muss was nutzen. Habt ihr das gefunden, Tatjana und Wolfgang?
Moment. Zerstreuung. Zerstreuung der Angehörigen des Volkes Israel auf dem ihnen verheißenen Land unter heidnischen Völkern.
Aha, Zerstreuung, ne? Zerstreuung der Juden über die ganze Welt. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Ein wichtiges Wort, der uns, nicht dieses Wort, aber wenn wir verstehen, was das bedeutet. Die Juden wurden zerstreut über die ganze Welt. Viele sind zurückgekehrt zu Jerusalem, viele aber nicht. Die lebten dann in vielen anderen Städten, sei es jetzt in Alexandria oder in Antioche oder Rom etc. Die wurden zerstreut, aber behielten ihren Glauben. Ja, das ist wichtig im Neuen Testament, weil dann der Apostel Paulus zum Beispiel zu jeder Stadt gekommen ist und was er vorfand, eine Synagoge. Das war sehr interessant, weil er dort zuerst mal diskutieren konnte, zuerst mal dann auch auf dieser Grundlage bauen konnte, seine Predigt und sagen, hör zu, das was Abraham etc. Alles gesagt hat, das erfüllt sich in Jesus, ne? Das war viel leichter zu predigen und viele Leute auch in diesen Städten hatten das auch schon gehört, diese Lehre der Juden und so war es auch viel leichter in der Zeit des Neuen Testaments das Evangelium über das ganze Mittelmeergebiet zu verbreiten, weil da die Juden schon, sagen wir so, den Weg schon bereitet hatten mit der Lehre von Abraham und anderen, ne? Und darum ist diese Diaspora, diese Zerstreuung ein sehr wichtiges Thema. Gut, Personen. Nehemia. Lass mal sehen. Betty, würdest du bitte hier Nehemia 4,7 lesen?
Da stellte ich das Volk nach den Geschlechtern an die tieferen hinter den Mauern, an die offenen Plätze, stellte sie auf Schwert, Spieren und...
Ja, hier sehen wir, wie er das organisiert hat, mit den ganzen Waffen, die Leute in verschiedenen Stellen gestellt hat, um die Arbeiter zu schützen. Die Propheten Jesaja und Jeremia hatten vorhergesagt, dass das Volk in Gefangenschaft gehen würde. Und Daniel verstand aus den Propheten, dass die Zeit der Gefangenschaft 70 Jahre lang sein würde. Daniel 9, Vers 2. Was sich erfüllte mit dem Wiederaufbau des Tempels, wie wir gesehen haben, 90 Jahre vor der Zeit Nehemias. Nein, 90 Jahre sind die nach Jerusalem gezogen und dann 20 Jahre lang das Tempel gebaut. Okay. Aber die Mauern der Stadt und der Glaube waren noch lange nicht wiederhergestellt. Nehemia als letztes geschichtliches Buch erzählt von der endgültigen Wiederherstellung Jerusalems und des jüdischen Glaubens. Ganz wichtig, diese Information, letztes geschichtliches Buch, weil die Frage ist, und Esther? Esther ist nicht Esther das letzte geschichtliche Buch, ne, weil dann kommt als nächstes Hiob. Ne? Hiob ist ein Buch, was eine Geschichte erzählt, das ein Geschehnisse erzählen, die ungefähr zur Zeit Abrahams stattfanden, ganz früher. Ne? Aber Esther ist ungefähr in dieser Zeit, aber noch früher als Nehemia. Okay? Nehemia ist nicht das letzte Buch, was Geschichte erzählt, sondern das Buch, wessen Geschichte die spätere ist. Versteht ihr? Dieser Unterschied. Ne? Das ist ein kleiner Unterschied. Da müssen wir das merken. Das, was im Buch Nehemia erzählt wird, ist das Letzte, was geschehen ist, zeitlich gesehen. Ne? Bisschen schwer zu verstehen, aber ihr strengt euch an. Botschaft. Beeindruckendste Geschichten von Zielstrebigkeit eines Mannes, der eine wichtige Aufgabe erledigte, gleichzeitig an Gott vertrauend und ausgeprägten Sinn für Verantwortung besaß. Andreas, würdest du bitte hier Nehemia 6,3 lesen?
Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinab, Nehemia 6?
Ein wichtiges Wort, weil die Feinde Nehemias, die wollten alles machen, damit er es nicht schafft. Da haben sie gesagt, ja komm her, wir wollen jetzt eine Veranstaltung, wir wollen jetzt eine Versammlung machen etc., wir wollen irgendwas besprechen mit hier und so, ne, alles nur Lügen, um ihm abzulenken. Und genau das Gleiche passiert auch heute in unserem Leben. Wenn wir irgendwas machen wollen für Gott, dann schickt der Teufel seine Leute, die sagen, komm her, lasst uns dies machen, lasst uns jenes machen und so weiter. Und manchmal fahren wir rein und verplempern unsere Zeit in unwichtigen Sachen. Und dann lassen wir das eigene Werk, das wichtigste Werk, das Werk, was Gott möchte, dass wir tun, zur Seite. Ne? Das sind wichtige Lektionen. Eine andere Lektion, das mit der Zielstrebigkeit, ganz wichtig. Ja, wenn wir merken, das will Gott von mir, dies und das, dann sollen wir das auch tun, zielstrebig, verantwortungsvoll. Ne? Und es sind viele Beispiele für uns, wie er das alles organisiert hat, Organisationsvermögen. Ist total wichtig. Sollten wir pflegen. Wer diese Gabe hat, ne, pflege das. Brauchen wir. Wir brauchen wirklich Menschen, die auch in diesem Bereich arbeiten. Organisation, sei es jetzt Organisation von Finanzen, von Kirchenbau oder tausend Sachen, die organisiert werden müssen. Auch Gottesdienste müssen organisiert werden. So vieles, was organisiert werden muss in Gemeinden. Das ist wichtig. Er ist, sagen wir so, nicht direkt geistlich, aber es unterstützt das Geistliche, wenn wir Sachen gut organisieren. Ja, ein schlecht organisierter Gottesdienst, ne, ist einfach mies. Ne? Das ist wichtig. Sachen gut organisieren, ne, oder irgendein Gebäude, was schlecht gebaut würde, geht kaputt oder so, ne, etc. Alles, was schlecht organisiert ist, ist einfach nicht gut. Und auch im Reich Gottes. Wenn wir irgendwas machen, wenn wir jetzt einen Missionar irgendwo hinschicken und nach 3 Monaten wieder zurückholen, dann war das nicht gut organisiert. Und das war nicht gut und vergeudetes Geld, weggeworfenes Geld. Ne? Das ist nicht gut, das gefällt Gott nicht. Und darum sollen wir Sachen gut organisieren, gut nachdenken, was wir machen. Okay. Nächstes Buch Esther. Ganz kurz. Ganz kurzes Buch, aber trotzdem sollen wir es besprechen. Tatjana, würdest du bitte hier Esther 4,14 lesen?
Denn wenn du jetzt schweigst, du wirst von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zu Königtum gekommen bist? Esther 4,14.
Danke. Ne, dieses Buch Esther ist sehr interessant. Und dieser Vers ist ganz besonders. Ne? Wenn du jetzt schweigst, wenn du jetzt schweigst, das heißt, das war ein Höhepunkt ihres Lebens. Der Moment, wo dieser böse Mann, Haman, die ganzen Juden umbringen wollte. Und dann sagt Mordechai, wenn du jetzt schweigst, dann ist alles umsonst sozusagen. Alles umsonst. Warum hat dich Gott hierher gebracht? Ja, wegen diesem Moment. Okay. Esther bedeutet Stern, auch als Hadassah bekannt. Ein jüdisches Mädchen vom Stamm Benjamin, wessen Eltern beim babylonischen Exil starben, wurde von seinem Cousin Mordechai großgezogen. Die Königin Esther spielte eine wichtige Rolle im Überleben der Juden, als Haman, ein grausamer Mann, versuchte, sie umzubringen. Es geschah in der Stadt Susan im Persischen Reich zwischen Zerubabels Rückkehr 536 vor Christus und Esthers Rückkehr 478 vor Christus, während Ahasverus, auch genannt Xerxes I, persischer König war, regierte von 486 bis 465 vor Christus. Ja, ihr seht, vor der Zeit Nehemia. Eine merkwürdige Tatsache gibt es hier. Esther ist das einzige Buch der Bibel, das kein einziges Mal den Namen Gottes verwendet. Trotzdem wird der Glaube seiner Diener offenbart. Esthers Antwort offenbart ihr Glaube. Sie rief alle Juden zum Fasten 3 Tage lang, bevor sie mit dem König sprach. Das Fasten, begleitet von Gebete, offenbarte die Kummer und Betrübnis der Seele vor Gott. Ja, hier sehen wir, ja, warum taucht der Name Gottes nicht vor, auf? Ja, wissen wir nicht, aber der Glaube ist offenbar Fasten. Was haben die gemacht? Gefastet. Ne? Natürlich ist es besser, wenn wir jetzt den Namen Gottes oder den Namen Jesus zitieren. Aber die Tatsache, dass sie gefastet hat, die haben nicht gefastet einfach, um jetzt abzunehmen oder so, ne? Aber weil sie bekümmert waren, weil der König alle Juden umbringen wollte. Zusammenfassung, Kapitel 1 bis 2, ein junges Mädchen wird zur Königin. Kapitel 3, Hintergründe der Spannungen zwischen Haman und Mordechai und der Plan, die Juden zu vernichten. Kapitel 4 bis 8, Gott wendet die Lage durch Mordechai und Esther. Kapitel 9 bis 10, Entstehung des jüdischen Feiertages Purim. Wortschatz, Suche in Sach- und Worterklärungen, Siegel. Andreas, würdest du das machen? Siegel.
Hier, Siegel. Siegel. Das Siegel war ein Zeichen der Autorität und zeigte das Recht seines Besitzers an. Die Versiegelung eines Gegenstandes bezeichnete ihn als Eigentum des Siegelbesitzers, an dem der Vorbesitzer keinerlei Anrechte mehr hatte, und schützte ihn vor dem Zugriff von Unbefugten. Bildhaft steht eine versiegelte Buchrolle oft für eine göttliche Botschaft, die noch nicht offenbar gemacht werden darf. Vergleich Offenbarung. Im geistlichen Sinn versiegelt Gott die an Jesus Christus Gläubigen mit dem Heiligen Geist und bezeichnet sie damit als sein Eigentum, das vor dem Zugriff des Bösen geschützt ist.
Halleluja. Ne? Da sehen wir, warum es wichtig ist, immer diesen Sach- und Worterklärungen aufzuschlagen. Dann lernen wir ganz viele wichtige Sachen, die jetzt so nicht in normalen Wörterbuch stehen. Weil ja, das Wort Siegel würden wir vielleicht in einem normalen Wörterbuch finden, aber nicht in diesem Sinn, wie wir jetzt gehört haben, ja, im biblischen Sinn. Gut, Botschaft. Dieses Buch zeugt von Satans Wille, das jüdische Volk zu zerstören und zu verhindern, dass der Messias zur Welt käme. Zeugt andererseits von der Fürsorge und Schutz Gottes über sein Volk mit Wundern, auch in der Gefangenschaft. Zeug von vorbildlichem Glaube und Mut von zwei Personen, die die Gelegenheiten und ihre Positionen im Reich nutzten, um das eigene Leben riskierten, um viele Unschuldige zu retten. Ja, hier ganz klar, viele Botschaften, die uns durch den Kopf gehen sollen, wo wir selber nachdenken können. Satan wollte nicht, dass Jesus zur Welt kam. Und dann versuchte er durch diesen bösen Mann, Haman, die Juden zu zerstören. Aber er hat es nicht geschafft, weil Gott durch diese zwei Personen, die so mutig waren, ihr eigenes Leben riskierten, das dann verhindert hat. Und auch in der Gefangenschaft, obwohl die Gefangenschaft jetzt eine Strafe war, weil das Volk so gesündigt hat gegen ihn, aber auch dort war Gott noch gegenwärtig und sein Volk noch weiter schützte. Ja, dieses Buch hat folgende Ziele: Gottes Fürsorge für sein Volk im Exil unter heidnische Regierung zu zeigen, die Entstehung vom Fest Purim, erzählen vom Mut in Verfolgung. Hilft uns auch, wenn wir jetzt irgendwo verfolgt werden, zu wissen, Gott ist mit uns. Und dieses Fest Purim, okay, die Juden, die feiern dieses Fest, wir nicht, aber zumindest wissen wir, woher das kommt. Okay.